Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist David Löwe. Und wer David Löwe nicht kennt, den darf ich einfach David Löwe mal näher vorstellen, denn er ist einer der Gründer von Everdrop. Es war 2019, in den eigenen vier Wänden hatten David Löwe und Chris Becker die Idee, ihre eigenen vier Wände zu entplastifizieren. Und genau aus dieser Idee heraus stand Everdrop. Everdrop wird uns selber noch vielleicht ein bisschen genauer erklären. Es ist ein Unternehmen rund um nachhaltige Haushaltsprodukte, die es allen Menschen ganz einfach machen sollten, einen plastikmüllfreien Alltag zu erleben. Und keine drei Jahre später haben die beiden gemeinsam eine riesige Community und haben schon wahnsinnig viel auf diesen Sektor denn mitunter erreicht. Und sie haben auch ambitionierte Ziele, denn bis 2024 wollen sie mindestens 5 Millionen Haushalte plastikfrei gemacht haben und mindestens 50 Millionen Einwegplastikflaschen, wie wir sie ja im Haushalt bei Reinigungsmitteln oder bei der Dusche oder einfacher Leben verringert haben. Und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Hallo David.
Hallo Harald, grüß dich.
David, es begann 2019 jetzt einmal in den eigenen vier Wänden. Wie war denn damals das? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? War es irgendwie so eine kleine Party oder was, wo man vielleicht das eine oder andere Bier gemeinsam getrunken hat und dann so irgendwelche Ideen gehabt hat? Oder wie ist das entstanden?
Nee, das war ehrlich gesagt keine Party, sondern es ist ein sehr, sehr langer Prozess dahinter gesteckt. Wir waren allesamt Vollzeit in Berufen eingespannt. Das heißt, wir haben uns tatsächlich als Freunde neben der Arbeit immer getroffen und haben uns überlegt, wie schön es eigentlich wäre, vielleicht mal eine eigene Unternehmung zu starten. Und was uns natürlich immer bewusster geworden ist, gerade die letzten Jahre, war natürlich das Thema, dass wenn man sich jetzt mal einfach ein bisschen anschaut, was in den Medien gerade auch sehr, sehr akut irgendwie zu verfolgen ist, ist, dass die globale Erderwärmung eine der größten Bedrohungen der Menschheit ist. Jedes Mal, glaube ich, wenn wir irgendwo in die Natur gehen und im Urlaub sind und dort irgendwie Kontakt mit der Natur haben, sehen wir eigentlich, wie wir Menschen unseren Planeten zu Tode vermüllen. Und uns war eigentlich relativ klar, dass wir am allerliebsten natürlich was gründen würden, was mehr Teil der Lösung ist anstatt des Problems. Also, dass wir nicht sozusagen so das nächste Konsumgüterprodukt rausbringen, was im Zweifelsfall keiner braucht. Denn ich habe meine Historie vor allem zum Beispiel sehr, sehr stark im Marketing. Im Marketing ist sozusagen die traurige Erkenntnis, dass man in der Regel mehr Teil des Problems ist, denn man heizt den Konsum an, man lässt Leute Sachen kaufen, die sie im Zweifelsfall gar nicht brauchen. Also so gerade diese ganze Bedürfnis, der Kernmotor der Bedürfnisweckungsgesellschaft. Und das ist natürlich ziemlich traurig, weil wir natürlich schon gerade eine riesengroße Verantwortung als Menschheit haben, wenn wir den Planeten anschauen. Und dann war uns natürlich klar, dass wir gerne was tun würden, auf das man vielleicht irgendwann mal stolz sein könnte. Offen gesprochen, wir haben damals Everdrop als Side-Business gestartet. Das heißt, wir hatten natürlich noch nicht mal annähernd eine Ahnung davon, dass das so schnell so groß werden kann. Natürlich war die Hoffnung irgendwie da, wenn man mal irgendwie so ein cooles Sustainable Startup nebenbei aufbaut, dass es vielleicht mal irgendwann groß genug ist, dass es uns sozusagen auch finanziell trägt. Jetzt sind wir heute, glaube ich, stand heute irgendwie so 150, 160 Menschen. Das hätten wir uns wahrscheinlich nie erträumen lassen, dass das in zweieinhalb Jahren irgendwie solche Dimensionen annimmt. Freut uns natürlich, ne? Aber so ist es damals entstanden. Das heißt, wir sind damals dann ganz bewusst immer, meistens beim Sport, auf die Brainstorming-Sessions gegangen, haben uns überlegt, was für ein Geschäftsmodell würde Sinn machen. Wo gibt es wirklich Probleme, die es zu lösen gilt? Also wo gibt es tatsächlich Themen, die einfach wahnsinnig ineffizient sind, keinen Sinn machen? Und genau, und dazu muss man sagen, in der Nachhaltigkeits-Community gibt es wirklich schon wahnsinnig viele tolle Konzepte. Ja? Und wir hatten uns damals, sind wir auch über verschiedene Firmen drauf gekommen, angeschaut, dass es sozusagen auch solche Tabs für Putzmittel gibt oder alternative Lösungen, um Plastikflaschen zu produzieren. Und dann haben wir gedacht so, okay, wenn man sich mal anguckt, wie groß diese Industrie ist. Ja, also wir sprechen hier von alleine von Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwie von einer 6 Milliarden Industrie, jedes Jahr 6 Milliarden Umsatz. Wenn man sich jetzt mal runterrechnet, wie viel so ein Putzmittel oder ein Duschgel oder ein Spülmittel kostet, das sind meistens einstellige Eurobeträge, und sich das mal auf den Jahresumsatz hochmultipliziert, wie viel Plastikflaschen das sind, ja, dann haben wir festgestellt, so wow, das könnte ein großer Hebel sein. Ja. Und genau, und dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, wie gehen wir vor? Haben damals dann sozusagen, sind dann damals mit der Putzmittel-Tab-Idee zuerst schwanger geworden, im Sinne von, die Idee fanden wir sehr, sehr einleuchtend, sehr, sehr stark. Haben dann Hersteller gesourced, dann hatten wir eben der Erste, der uns unsere Vision geteilt hat und das gerne mitmachen wollte, der hat uns damals bei der Anfrage auch fast schon ausgelacht, weil er gesagt hat, das ist ja lustig, diese Putzmittel-Tabs, die habe ich schon in den 80er Jahren erfunden oder entwickelt. Damals wollte sie niemand haben, ja, da waren alle verrückt nach diesen bunten Plastikflaschen oder Plastikflaschen mit bunten Flüssigkeiten drin und sowas. Und genau, und jetzt, wie wir natürlich alle wissen, hat sich die Zeit verändert, das Awareness und das Bewusstsein dafür verändert. Und dann haben wir einfach angefangen, die Sachen zu sourcen und eine Idee zu entwickeln, wie wir einen Markt adressieren, der über diese ganz klassische Nachhaltigkeits-Community hinausgeht. Das heißt also, wir haben uns angeschaut, innerhalb diesem Nachhaltigkeitssektor gibt es viele Player in verschiedensten Formen, mit verschiedensten Produkten, ein bisschen zu wahnsinnig nachhaltigen Lösungen, Waschkastanien und sowas. Aber wir haben festgestellt, diese Nachhaltigkeits-Community lebt schon sehr, sehr nachhaltig. Ja? Und was brauchen wir eigentlich, wenn wir als Gesellschaft einen Wandel vollziehen wollen? Und so sind wir dann drauf gekommen, okay, wie kann man diese Konzepte massenmarkttauglich machen? Und dazu gehört natürlich, die Eintrittsbarrieren zu verringern. Das geht über das Design, das geht über das Marketing, das geht über Preis, das geht über Nutzer-Experience. Und haben dann einfach gedacht, okay, wie könnten wir zum Beispiel Putzmittel Instagrammable machen? Ja, so, und das war dann sozusagen unser Journey, unsere Geschäftsidee und das Konzept, auf das wir uns gestützt haben. Und genau, so vielleicht ein bisschen zu der Frage, wie sind wir drauf gekommen, mit was für einer Idee sind wir da gestartet und warum genau die?
Vielleicht nur eine kleine Frage jetzt einmal für alle, die jetzt nicht gleich einmal auf eure Website schauen können, wie das Produkt genau aussieht oder wie es funktioniert. Im Grunde genommen muss ich mir das vorstellen, ich habe jetzt Spülmittel und das Spülmittel ist einfach in fester Form, in einer Tabform und gebe das dann zu Hause einfach in eine Glasflasche rein. Es löst sich auf und ich habe dann quasi mein gewohntes Spülmittel. Stelle ich mir das so richtig vor?
Genau, das stellst du dir richtig vor. Es sind zwei verschiedene Gruppen, Gruppierungssorten. Das hängt immer von Produkt zu Produkt ab. Also es ist entweder ein Tab oder ein Pulver. Und die Besonderheit ist auch, dass wir die in Papier verpacken, nicht in Plastik. Und vielleicht mal, um das für die Zuhörer ein bisschen greifbarer zu machen, das Problem zu adressieren, was wir versuchen zu lösen, ist, also egal, ob man das von dir genannte Spülmittel nutzt oder ein Putzmittel oder ein Duschgel, all diese Produkte, die bestehen zum Großteil aus Wasser. Das sind Flüssigprodukte. Und jetzt haben wir uns einfach die Frage gestellt, okay, aber Wasser haben wir ja alle zu Hause. Und zwar in Europa wirklich sauberes Wasser. Das heißt, die Frage, die man sich bei der Industrie einfach stellen kann, ist, warum transportieren eigentlich diese Konzerne gerade tonnenweise Wasser in LKWs durchs Land? In alle Drogeriemärkte, überall hin, damit wir am Ende Einwegplastik kaufen. So, und die Geschichte, die ich dazu immer erzähle, ist, das Tragische ist ja nicht nur sozusagen, dass ich unnötig Wasser durch die Gegend transportiere oder auch ein Einwegplastik kaufe, sondern es geht ja sogar noch weiter. Wenn das Spülmittel, was du gerade ins Gespräch gebracht hast, dann leer ist und ich die Flasche wegschmeiße, dann schmeiße ich eigentlich ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll. Dieser Spülmittelkörper, also die Flasche selber, die könnte man Jahrzehnte noch benutzen, auch den Kopf oder den Sprühkopf, also den Dispenser. Und man schmeißt also, das muss man sich ja vorstellen, man schmeißt ein perfekt funktionierendes Produkt in Müll, damit ich wieder Wasser in Einwegplastik kaufe. Ja. So, und das ist sozusagen, ich glaube, wenn man das einmal inhaliert hat, ja, den Wahnsinn dahinter und das auf die Umsatzgrößen weltweit vielleicht sogar noch multipliziert, dann sieht man einfach, dass das Irrsinn ist, wo es eigentlich, und wenn man sich die Nachhaltigkeitspyramide anschaut, dann steht ganz oben Reuse. Ja, und dann kommt erst Recycle. So, und Reuse ist genau das Konzept, was wir anbieten. Wir bieten sozusagen wiederverwendbare Flaschen an. Wie du gerade gesagt hast, das sind meistens schöne Glasflaschen. Manchmal kommen sie auf einer Funktionalität heraus, auch in recycelten Plastik, also dann verwenden wir Altplastik. Und dann ist die Idee, dass ich diese Flasche nicht jedes Mal kaufe, wegschmeiße, Wasser transportiere, sondern dass ich dann sozusagen den Tab nehme oder ein Pulver und dann wie bei einem WC-Gel, dann nehme ich meine WC-Flasche, tue das Pulver rein, Wasser rein, schüttel und verlagere sozusagen den letzten Produktionsschritt in das Zuhause der Kunden, die teilweise einfach noch Spaß daran haben, weil es einfach total schön ist, spart unfassbar viel Transportvolumen. Man muss sich vorstellen, so ein Tab wiegt 3,5 Gramm, eine Putzmittelflasche zwischen einem halben Kilo bis einem Kilo. Kann man sich vorstellen, wie viel Transportvolumen man alleine einspart, wie viel Einwegplastik man sich einspart.
Transportkosten, CO2 nicht und, weil natürlich das Ganze Klarerweise nicht. Also es ist ja nicht nur so, ich spare nicht nur das Plastik der Flasche ein, sondern eben es geht ja viel weiter, nicht? Weil ich spare klarerweise Transportkapazitäten, Lkw-Kapazitäten ein und das geht natürlich viel, viel weiter auch. Ihr seid 2019 ja gestartet und wir haben jetzt erst einmal 3 Jahre später. Wie viel Haushalte, wenn man das so sagen kann, bedient ihr denn momentan? Kann man das irgendwie schätzen oder berechnen denn auch?
Ja, also wir sind bereits schon im 7-stelligen Bereich. Also genaue Zahlen sind wir noch ein bisschen vorsichtig immer mit dem genauen Kommunizieren. Aber wir sind schon im 7-stelligen Bereich. Das heißt, die Ziele, die du vorhin eingängig fürs Intro gesagt hast, da sind wir auf einem guten Track. Wir haben auch so einen Tracker auf der Homepage. Da sieht man eigentlich tagesaktuell, wie viel Plastikflaschen wir schon vermieden haben, wie viel CO2 wir schon vermieden haben, wie viel Tonnen an unnötiger Chemie durch die Konzepte, die wir so gemacht haben. Und sind schon bereits bei über 7 Millionen eingesparten Plastikflaschen. Also das heißt, schon für so ein Startup ein echter Impact, den wir da geleistet haben. Also manchmal mache ich mir die Übung und versuche mir das zu visualisieren, wie viel eigentlich 7 Millionen Plastikflaschen sind. Und dann kommt unser Team immer mit Distanzen. Ja, kannst du jetzt von Berlin bis nach Athen, könntest du jede Flasche aneinander stellen, dann hätten wir immer noch mehr Flaschen eingespart. Also genau, und also da sind wir auf einem guten Weg. Und genau, das versuche ich vielleicht als Antwort zu deiner Frage.
Ihr seid im Moment, wenn wir das richtig gelesen haben, dann auch in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und in Italien tätig. Das heißt, ihr seid eigentlich dabei, Europa zu erobern jetzt einmal, kann man das so sagen?
Geht runter die Butter.
Das war vorher erwähnt, der Markt ist allein in Deutschland, Österreich, Schweiz oder so, glaube ich, 6 Milliarden Euro schwer oder so. Und es gibt natürlich klarerweise in diesem Markt ganz, ganz große Player auch. Wie stark ist damit unter der Gegenwind von denen? Wie muss man sich das vorstellen? Weil die werden euch natürlich in irgendeiner Form auch beobachten, oder?
Absolut, ja. Da gibt es auch einzelne Player. Ich nenne aber ganz bewusst keine Marken. Und Player, die härter vorgehen. Dann gibt es welche, die gehen weniger hart vor. Eines meiner Lieblingszitate war mal, ich habe mal mit einem bei Sondierungsgesprächen gesprochen und dann hat der Cheflobbyist mir tatsächlich gesagt von der Firma, David, überleg dir gut, ob du Everdrop starten möchtest. In diesem Sandkasten spielen die großen Jungs. Ja? O-Ton. Das haben wir dann auch oft zu spüren bekommen. Ja. Ich glaube, was uns geholfen hat, und ich glaube, anders wäre diese Unternehmung wahrscheinlich auch nie in dieser Form erfolgreich gewesen. Die großen Player dominieren vor allem ein Spielfeld, und das ist das Retail. Das Retail-Game. Das heißt also, den ganzen stationären Handel, das machen die so gut wie wahrscheinlich wenig andere. Was ganz interessant ist, was einfach gänzlich vernachlässigt worden ist, jetzt mal abgesehen von den, ich sage jetzt mal, nachhaltigen Innovationen, die seit den 80er Jahren sozusagen auf der Straße liegen, ist die Tatsache, dass Marken mittlerweile auch Love-Brands werden, die auch in den sozialen Netzwerken gut funktionieren. Ne? Und am Anfang haben uns alle ausgelacht und gesagt, Putzmittel online vertreiben, Putzmittel auf Instagram, so vergiss es. Ja? So und das hat uns natürlich auch oft zum Zweifeln gebracht. Ja, ist das der richtige Weg? Wir haben es einfach trotzdem probiert. Und jetzt haben wir, glaube ich, Stand heute, ich finde die Zahl auch manchmal ganz lustig, wir haben über Europa verteilt so 160.000 Follower auf Instagram. Ja, das heißt, da muss man sich mal vorstellen, dass da 160.000 Menschen mit Putzmittel auf Instagram folgen. Ja, das ist so eigentlich ein sehr, sehr lustiger Fakt. Und genau, und das war sozusagen unser Window of Opportunity. Also dass genau in diesem Channel die Großen eben noch nicht unterwegs sind und noch nicht unterwegs waren. Ich glaube, dieser gesamte Bereich Digitalisierung, mit dem tun sich große Konzerne allgemein sehr schwer. Und genau, und von daher, wir merken die großen Player, wir kriegen von manchen, ich sage jetzt mal, regelmäßig von den Mitarbeitern zumindest Bewunderung, Lobsprüche. Manche arbeiten vehement, auch sehr lobbyistisch gegen uns. Ich glaube, am Ende des Tages konnten wir uns bis heute durchsetzen. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so gut klappt. Aber ja, also unsere Mitbewerber, das sind schon echte Schwergewichte.
Und gibt es auch Angebote von denen?
Angebote im Sinne von Übernahme. Von
Übernahme?
Also ich glaube, sie neigen dazu, sehr interessiert mit uns in Kontakt treten zu wollen. Im Moment ist das, also wie ist das im Moment? Also im Moment haben wir kein einziges Übernahmeangebot bekommen oder auf den Tisch bekommen oder irgendwie sowas. Und ich muss auch sagen, ich glaube, was wir im Moment leisten können und was wir als Unternehmung im Moment leisten, schaffen wir in der Eigenständigkeit deutlich effizienter, als wenn du in Konzernstrukturen eingebunden bist. Also sowohl ich als auch mein Co-Gründer, wir waren beide viele, viele Jahre in Konzernen auch aktiv. Und wir wissen beide, was Konzern bedeutet. Und das ist einfach, da ist viel Politik, da ist, sind ganz andere Reaktionszeiten, Geschwindigkeiten. Ich glaube, das, was wir gerade machen, sozusagen einen sehr progressiven Weg in einer sehr klassischen Industrie zu laufen, den würde das matcht gar nicht mit Konzernstrukturen.
Du hast das ja vorhin schon erwähnt, was die großen Player und Konzerne mitunter nicht auf dem Schirm haben oder nicht können, ist der Bereich E-Commerce und selber direkt an den Endkonsumenten verkaufen. Wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr drei Vertriebssäulen. Das eine ist euer Online-Shop, das zweite ist, glaube ich, auch Amazon und das dritte ist der stationäre Handel. Wie verteilt sich denn das so prozentmäßig jetzt einmal? Was ist da, wenn man, sind alle gleich stark im Moment schon oder wie sieht das aus?
Ja, ich kann, also genau Prozentzahlen kann ich dir nicht geben, aber ich kann dir eigentlich relativ offen kommunizieren, dass der Großteil und signifikante Großteil einfach online ist. Also unser eigener Store. Das ist auch ehrlich gesagt da, wo unsere größte Kompetenz ist. Ne? Also wir sind gestartet als online first, also als digital native und haben uns erst letztes Jahr vorsichtig in diese Transformation begeben, ein Omnichannel Brand zu werden. Also wir machen lustigerweise einen Schritt rückwärts. Ne? Also sozusagen, was viele Konzerne versuchen, sich sozusagen hin in ein Digitalunternehmen zu drehen. Wir versuchen sozusagen, bin auch selber erstaunt, wie umfassend so ein Prozess ist, ja, durch welche Abteilung in der gesamten Organisation sich das zieht, eine Omnichannel-Brand zu werden. Weil es ist natürlich nicht ganz klar, dass ein Produkt im Onlinehandel gut funktioniert, dass es dann auch im Regal gut funktioniert. Ne? Du bist auf einmal in einem komplett anderen Umfeld. Das haben wir letztes Jahr dann mit Rossmann, Alnatura und Edeka Südwest haben wir Piloten gefahren und das Feedback war ehrlich gesagt überragend, weshalb wir jetzt gerade dabei sind, im großen Stil auszurollen. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade im DM Deutschland, DM Österreich, überhaupt in Österreich kommen jetzt dann im Herbst ganz, ganz viele weitere Filialen dazu, bis hin nach Norditalien. Wir sind jetzt in Galerie Lafayette in Frankreich, BHW. Ich glaube, es hat gerade noch ein neuer Partner in Frankreich confirmed. Also wir kommen jetzt gerade sozusagen auch darin sozusagen diesen, wenn es jetzt mal positiven Signale in andere Partner zu übertragen. Aber das ist auch ein sehr intensiver Prozess gewesen. Also dieser Switch hin, weil es einfach ein gänzlich anderer Kanal ist. Ne? Also es ist genauso wie Amazon ist ja nur einer von den Online-Marktplätzen, aber Online-Marktplätze haben wieder ihre eigenen Dynamiken. Retail hat die eigenen Dynamiken und D2C hat, also der E-Commerce-Bereich hat seine eigenen Dynamiken. Und wir kommen einfach historisch aus dem E-Commerce-Bereich.
Bevor wir zu den Social-Media-Kanälen kommen, jetzt noch kurz eine Frage. Wer produziert das? Produziert ihr selber oder sind das einfach jetzt Partner, die für euch produzieren?
Also im Moment, wir sind gestartet, komplett mit Lohnherstellern. Das heißt, also wir haben Produzenten hier, ich glaube 80-90% sind eigentlich alle in Deutschland. Ich muss jetzt gerade nochmal genau die Zahl rekapitulieren, aber ich glaube, es sind so ungefähr 90% plus minus 5%, die sogar im Umkreis von 300 Kilometern von unserem Logistikpunkt sind, also von unserem Fulfillment Center. Das heißt also lokale Produzenten, kurze Wege, was uns Gott sei Dank auch gut durch Corona gebracht hat, mit den ganzen Supply Chains, die da zusammengebrochen sind. Genau, und diese Lohnhersteller, gibt es eine ganze Industrie, die stellen es für uns her. Was wir gerade aufgebaut haben, weil natürlich behandeln wir unsere Produkte eher wie Software. Und das heißt also, wir fast alle Produkte, die wir rausbringen, gibt es nicht von der Stange zu kaufen. Das heißt, es sind eigentlich in der Regel immer eigene neue Entwicklungen. Teilweise eine komplette Innovation. Ich finde es immer so, klingt manchmal so lustig, aber ich glaube, es gibt weltweit keinen einzigen WC-Reiniger ohne Plastikmüll. Ja. Es gibt, glaube ich, weltweit keinen einzigen Klarspüler für die Spülmaschine ohne Plastikmüll. Ja. Und dann heißt es am Anfang auch immer, es geht nicht. Und dann setzen sich unsere Entwicklungsteams hin und jetzt machen wir sie draußen. Ne. So und das heißt aber, dadurch, dass die Produkte neu sind, wir testen natürlich sehr, sehr viel intern, aber die kriegen natürlich auch durch die direkte Kundenbeziehung ungefiltert, gut und negativ auch das Feedback. So, und da haben wir einen konstanten Austausch zwischen diesen Kunden-Feedback und unserem Produktteam. Das heißt, die iterieren die Produkte. Manchmal gibt es kleine Anpassungen, dann sind das wie so Software 1.1, 1.2. Manche gibt es größere Updates, dann kommt wirklich wie so eine neue Generation raus. Und da haben wir festgestellt, dass dieser Prozess mit externen Partnern ist sehr, sehr schleppend, weshalb wir uns eine eigene R&D jetzt aufgebaut haben, haben jetzt ein eigenes Labor, ein eigenes Forschungsteam, um genau diesen Sweet Spot zwischen Geschwindigkeit und Produktiteration und diesen Sweet Spot zwischen Reinigungsstärke und Nachhaltigkeit bestmöglich zu meistern. Das ist eigentlich unsere größte Aufgabe. Aber Produktion ist extern.
Das heißt, in Zukunft mehr Produktentwicklung jetzt auch und Forschung im eigenen Haus.
Und läuft aktuell sogar schon fast komplett.
Ja, und das wesentlichste Standbein dann ist eigentlich Marketing und Verkauf, oder? Weil das ist, worum ihr euch im Wesentlichen ja kümmern müsst, oder?
Genau, also die Produktion ist ausgelegt, aber das gesamte Operations-Thema. Also wir haben natürlich, ich glaube, wir haben fast knapp 100 Produzenten. Also diese gesamte Operations-Excellence, Distribution, Allokation, Marketing, Entwicklung und dann natürlich auch das ganze Thema Internationalisierung. Da sind noch viele, viele andere Bereiche, aber ja, dieses ganze Thema Marketing und Vertrieb mit den Handelspartnern bildet natürlich schon so den größten Teil der Wertschöpfung ab.
Gehen wir jetzt einmal hin zu den digitalen Plattformen, weil ich stelle mir das einmal vor, 2019, du und dein Partner habt eine Idee, nicht, und das Ganze aufzubauen jetzt einmal, nicht, und das komplett anders, als wie es bis dato vielleicht oder mit Sicherheit so die Industrie denn gemacht hat. Wie habt ihr das begonnen? Wie habt ihr diese Community geschaffen? Wie habt ihr diese Bekanntheit geschaffen? Wie wichtig waren Instagram, Facebook? Wie habt ihr das geschafft?
Wir haben natürlich am Anfang, haben wir natürlich viel getestet. Ne? Das heißt, wir haben sehr, sehr viele MVPs gemacht, haben praktisch unsere Thesen, die wir hatten und eben auch die mit den Putzmittel-Tabs, haben einfach eine Fake-Webseite gebaut, also eine Seite, haben Renderings erstellen lassen von einem Visualisierungsteam und haben sozusagen so getan, ob es die Produkte schon gibt, um zu testen, wie verhalten sich denn die Metriken, wie CPCs reagieren die Leute, schmeißen sich in den Warenkorb und konntest sozusagen auf dem Shop eigentlich alles machen, außer natürlich den Bezahlvorgang. Dann, wenn die Leute sozusagen dann nach dem Warenkorb bezahlen wollten, sind sie auf einer Seite gelandet, da stand es, ups, sorry, wir sind noch nicht so weit, hier trag deine E-Mail-Adresse ein und wir informieren dich, sobald das Produkt ready ist. So. Und dadurch konnten wir schon ganz gut approximieren bei den Ideen, die wir so hatten, was verhält sich denn wie attraktiv. Und bei diesem Thema, glaube ich, da kommen viele Punkte zugleich. Also ich glaube, das eine ist sozusagen das Thema Zeitgeist, also Nachhaltigkeit per se ist, glaube ich, steigt im Bewusstsein der Bevölkerung. Das zweite ist natürlich dann das Thema Design. Ich glaube, dass sich viele Menschen, klingt manchmal so ein bisschen, wie sagt man dazu, wie so ein unnötiges Special, aber wenn man sich mal so einen Haushaltsreinigungsschrank oder Kammer, so eine Putzkammer aufmacht, dann kann man schon sagen, das ist bis dato eine ziemlich ästhetische Folter. Ja? So, das sieht einfach aus, wie es aussieht. Und ich glaube, was viele Leute eben angesprochen hat, war natürlich, okay, schön, das ist nachhaltig, fanden das auch cool mit diesem Transformationsprozess, Teil davon, von der Herstellung und dann sieht es auch noch schön aus, faire Preise, das will ich mal ausprobieren. So, dann haben wir natürlich, das war das, was ich dir gerade vorhin auch eingangs gesagt habe, war natürlich Facebook, Instagram, also die sozialen Netzwerke, war natürlich unser Window of Opportunity, also Einstieg, Eintrittsportal. Und dadurch, dass wir natürlich versuchen, über das gesamte Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten, konnten wir darüber natürlich eine tolle Community aufbauen. Also Menschen, die like-minded, wie wir denken, denen das Thema wichtig ist, denen aber auch natürlich, gibt es so eine Zielgruppe, die nennt sich gerne die LOHAs, also Lifestyle of Health and Sustainability, also die sich gerade genau viel mit dem Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit beschäftigen, aber trotzdem einen gewissen Lifestyle auszeichnen. Und die konnten wir natürlich einen ganz guten Content-Pool, eine Community aufbauen, die sich dann rund um diese Produkte angesammelt hat und die auch stetig wächst und einen ganz tollen Austausch ist. Und genau, und das heißt also nach diesem MVP, der gut war, sind wir dann einfach in die Entwicklung gegangen, haben die ganzen Produkte gesourced und sind dann 2020 im Januar gestartet, live gegangen und haben dann Produkte verkauft. Und dann kam ja auch Corona, was ja auch verrückt war. Aber kurz darauf hat man mal alle Spielregeln auf den Kopf gestellt. Genau, aber so viel so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte.
Habt ihr denn am Anfang, und den nehmen wir mal an, am Anfang waren ja nicht die riesigen Budgets jetzt einmal da, habt ihr da auch einige Prominente gewinnen können jetzt einmal? Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch, ich sage mal, bei Prominenten immer sehr beliebt. Und wenn es um dieses Thema geht, dann gewinnt man den einen oder anderen schon einmal denn auch, also ohne jetzt irgendwie groß Geld auszugeben. Ist das euch auch gelungen? Habt ihr danach Ausschau gehalten? Wie hat das funktioniert?
Nee, interessanterweise haben wir gänzlich bis heute eigentlich gänzlich ohne Prominente, die klassischen Prominenten gearbeitet. Jetzt kommt natürlich darauf an, ob man Influencer auch als klassische Prominente bezeichnet. Natürlich sind die Influencer irgendwann ein spannender Teil der Marketingstrategie geworden. Hat aber vor allem dahingehend zu tun, dass eigentlich, wie du es gerade auch schon merkst oder wie wir es deinen Zuhörern auch schon erklärt haben, all die Produkte sind erklärungsbedürftig. Wenn du am Anfang erstmal so einen Tab siehst oder ein Pulver siehst und da steht irgendwie Putzmittel drauf oder WC-Gel oder sowas, dann verstehen das die Leute nicht unbedingt. Und wenn sie aber einmal die Idee dahinter hören, ja, dann macht es bei vielen so, ja, es macht total Sinn. Ne? Ja, klar. Und genau, ich glaube, diesen Moment bei Menschen auszulösen, dass ein Influencer perfekte Botschafter dafür. Und das heißt, die sind natürlich dann auf der Reise fester Bestandteil geworden von unserer Kommunikationsstrategie und sind es auch bis heute. Und dann hatten wir natürlich auch, muss man auch sagen, also so hart für uns Corona, für die Gründung einer Unternehmung auch war, mit allen Herausforderungen, die Pandemie so mit sich gebracht hat, hat es natürlich auch gleichzeitig viel Chancen mit sich gebracht. Also man muss sich vorstellen, als der erste Lockdown kam, dann was hat es für die Influencer zum Beispiel bedeutet? Ne? Das heißt, es gab keine Events mehr, es gab keine Fashion-Shows mehr, es gab kein Reisen mehr, keine Hotels und Urlaube und sowas. Das heißt, die waren auf einmal alle zu Hause und mussten sich neue Inhalte überlegen. Ja, worüber poste ich denn jetzt? Und da war dann Everdrop und das war natürlich der Perfect Match. Also klar, sozusagen endlich viele Influencer beschäftigen sich mit dem Thema Home. Und da waren wir. So, von daher, das hat uns ehrlich gesagt sehr geholfen, in der kürzesten Zeit sehr, sehr schnell zu wachsen. Genau. Ansonsten haben wir Prominente eigentlich bis heute noch nicht bekommen. Und ich halte dieses, dass die Prominenten was kostenlos machen, meistens auch für ein Gerücht. Ja, also ich glaube, es hängt
ja jetzt nicht mehr, würde ich meinen. Ja, ja, jetzt seid ihr schon, jetzt seid ihr schon viel zu weit. Ne? Also es wäre vielleicht eine Startphase gewesen. Ne? Also wenn man sie für die Idee begeistern jetzt einmal kann, aber jetzt würden sie es sicher nicht mehr irgendwie kostenfrei machen, ganz klar.
Ja. Nee, genau, das stimmt. Ansonsten sind das ja gerade die bekannteren sehr, sehr gute Geschäftsleute.
Das auf jeden Fall. Ist Instagram euer wichtigster Kanal?
Wir haben, ich glaube, eine Vielzahl von Kanälen, aber ich würde schon sagen, dass Instagram einen großen Vorteil hat und damit auch eine Wichtigkeit für uns hat. Dieser Begriff, den ich auch eigentlich gesagt habe, dass unsere Produkte Instagrammable sind, spielt natürlich schon stark in die Hände. Da gibt es ganz viele weitere Kanäle, ne? Also sei es Pinterest oder auch TikTok zu einem gewissen Grad, auch Facebook, also die gesamten, ich nenne das jetzt mal sozialen Netzwerke, die sehr visuell getrieben sind. Da funktionieren unsere Produkte natürlich irre gut, weil da tummeln sich natürlich viele Menschen, denen sozusagen ein gewisser visueller Lifestyle im Leben auch wichtig ist. Und das heißt, wenn man eine gute Geschichte hat, ein Problem löst, wie im Bereich Nachhaltigkeit und dann auch noch sozusagen so den eigenen Lebensstil in dem Bereich unterstreichen kann, dann kommt sehr, sehr viel zusammen. Und das trifft aber für alle sozialen Netzwerke eigentlich im Allgemeinen zu.
Ihr müsst aber wahrscheinlich bei dem Thema Influencer natürlich auch sehr, sehr aufpassen, nicht? Und die müssen sicherlich irgendwelche Kriterien oder mit Sicherheit Kriterien dann auch erfüllen, weil klarerweise nicht jeder Influencer zu eurem Produkt passt, im Speziellen, wenn man jetzt nicht über das Thema Nachhaltigkeit entspricht, nicht? Und nachhaltige Produkte verkauft. Also wie sehr scannt ihr wiederum eure Influencer?
Ah, da gibt's, das sind fast schier endlose Diskussionen, die sich eigentlich zwischen den zwei Bereichen abspielen. Auf der einen Seite ja, würde man am liebsten nur mit Influencern zusammenarbeiten, die gänzlich nachhaltig sind und auch nur so schönen Content machen, dass man sich als Marke dort wohlfühlt. So, und auf der anderen Seite ist aber das Dilemma, würde man jetzt nur mit sehr, sehr nachhaltigen Influencern zusammenarbeiten, dann kommt man wieder aus dieser Nachhaltigkeits-Community gar nicht raus. Und das, was wir eigentlich versuchen anzustreben, ist ja sozusagen, wie schaffen wir den breiten Teil der Bevölkerung für nachhaltigere Lösungen zu begeistern. Und dann ist es ein Balanceakt. Ne? Da viel Diskussion, wer ist sozusagen vielleicht eher schädlich für die Marke, wer ist positiv, manchmal leistet man sich auch einen Fehltritt, passt es dann aber doch ganz gut, weil es wieder einen breiteren Teil der Öffentlichkeit anspricht. Also ist es ein ewiges Vor und Zurück und am Ende muss man da Erfahrungen sammeln, ein bisschen immer auf die Community hören, aber da gibt es kein Pauschalrezept, aber ich glaube, Aufgabe schon für alle nachhaltigen Marken, und da will ich uns gar nicht als alleinig herausstellen, ist eigentlich, wie schaffen wir es sozusagen, den Wandel herzuführen. Und der betrifft alle. Ne? Und das heißt, da müssen wir auch einfach an Influencer rein, die Menschen erreichen, die im Moment vielleicht noch nicht ideal nachhaltig leben. Ne? Wenn wir die immer auslassen und dann stehen wir uns selber im Weg, dann beschweren wir uns darüber, dass die Gesellschaft nicht nachhaltiger wird, aber wir öffnen uns nicht für die breite Masse.
Wenn ich das richtig verstanden habe und wir das auch richtig gesehen haben, ihr habt irgendwann einmal mit Spülmittel begonnen, aber jetzt seid ihr wesentlich breiter schon. Denn wenn man so auf Instagram schaut, also es werden mitunter auch Geschirrtücher schon beworben, nachhaltige Geschirrtücher. Ihr seid im Bereich von Kosmetik, Naturkosmetik denn auch schon zu Hause. Wie weit wird die Palette noch wehren oder kann man, gibt es irgendwo Grenzen, die jetzt einmal gesetzt worden sind schon? Oder wie Wie soll das aussehen in Zukunft?
Also Grenzen setzen tun wir uns eigentlich selten. Ne? Eher sozusagen in Opportunitäten denken. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir als Direct-to-Consumer-Brand die direkte Kundenbeziehung haben und einfach Sachen antesten können. Ne? Es gab zum Beispiel ganz zu Anfang, wir sind nicht mit Spülmittel, sondern mit Putzmittel gestartet, mit den Putzmittel-Tabs. Und dann, als wir, ich glaube, eines unserer zweiten Produkte waren dann Waschmittel und Spülmaschinen-Tabs. Und dann wir hatten ein paar unserer Business Angels waren früher bei Procter & Gamble. Und die haben gesagt, Jungs, macht das nicht. Ja? Alte Procter-Lehre, du musst mit einer Brand, musst du Category Leader werden. Ja? Und das hat definitiv seine Daseinsberechtigung, diese Lehre auch. Denn ein weißer Riese, der steht für Wäsche und nicht für Putzmittel oder für Spülmaschinen-Tabs oder sowas. Ja. So, und das heißt, die haben uns den Tipp gegeben, da aus einer Markenführung heraus nicht an andere Kategorien zu gehen. Wir haben uns dann trotzdem bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, es gibt auch Marken, die verschiedene Kategorien abdecken. Lass es uns ausprobieren, was die Marke denn kann. Und ich glaube, diese Try and Error und damit auch eine verbundene Fehlerkultur hat uns ehrlich gesagt dahin gebracht, wo wir heute sind, dass wir natürlich Sachen einfach testen und manchmal bringen wir sie raus, manchmal machen wir noch immer Dark Tests mit so MVPs und sowas. Und wenn sie funktionieren, dann gehören sie zur Produktfamilie. Das heißt, da sehe ich ehrlich gesagt weniger Grenzen. Unsere Entscheidungsmatrix ist aber in der Regel ganz einfach, mit wo können wir mit diesem Everdrop-Konzept, ne? Und wir stehen für Refill, das heißt, wir versuchen, das Wasser aus den LKWs rauszuholen, Transportvolumen zu reduzieren, smart in Nachfüllkonzepten zu denken. Manchmal aber auch einfach mal, wie bei den Spülmaschinen-Tabs oder beim Waschmittel, gibt es irgendwie einfach ein nachhaltiges Konzept, was viel, viel besser ist, als was jetzt gerade auf dem Markt verbreitet ist. Wo können wir da ansetzen? Und ich glaube, es gibt zum Beispiel auch ähnliche Konzepte im Food-Bereich. Also ich habe ein ganz tolles Startup auch bei der Gründung beobachtet, die sozusagen das Gleiche, was wir machen, bloß für Hafermilch machen. Die sagen sozusagen, wir haben Hafermilchpulver und du kaufst sozusagen einfach das Pulver und machst dann zu Hause, nimmst dein Wasser und machst deine Hafermilch sozusagen, mischst du dir selber an. Selbe Idee, keine Plastikflasche, kein Transportvolumen etc. etc. Ich glaube, in den Bereich werden wir nie reingehen, weil ich glaube, mit einer Marke zu stretchen, so wie wir es tun, hat sich gezeigt, geht. Ob du von Everdrop Sachen essen würdest, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen draufstellen. Aber ich glaube, wenn du sagst, wo sind Grenzen, ich glaube, das schätze ich eher mit einer höheren Skepsis an.
Ihr wisst, wie es geht. Ihr könnt ja eigentlich eine zweite Marke gründen und in den Food-Bereich reingehen, oder? Weil wenn ich das schon einmal weiß, wie das funktioniert jetzt, dann verbrenne ich ja nicht mehr so viel Geld. Ne? Dann habe ich es ja, dann nehme ich die Learnings her aus diesem Bereich, aus dem Bereich Haushalt und ja. Geh vielleicht da rein, oder? Mit einer anderen Marke.
Völlig richtig. Ist tatsächlich auch ganz oft Gedanken, die werden auch viel von unseren Investoren getriggert. Gibt es denn irgendwo so Merger-Potenziale, die Sinn machen? Demgegenüber steht sozusagen diese ganz alte Diskussion der Fokussierung. Als Gründer neigt man ja eh immer dazu, überall Opportunitäten zu sehen und am liebsten allen nachgehen zu wollen. Im Moment nicht Part unseres Fokus, aber mittelfristig bestimmt vorstellbar. Und man sieht es ja auch an den traditionell gewachsenen Konzernen. Ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, was Unilever und Procter & Gamble und Co. alles auf dem in ihrer Markenportfolio haben, dann sind die ja auch deutlich breiter aufgestellt.
Merkt ihr denn jetzt auch schon vielleicht ein bisschen, wenn man so sagen will, die Krise, dass die Leute doch wieder zu günstigeren Putzmittel oder sonst etwas greifen? Wenn ich natürlich in ein Geschäft gehe, ne, dann habe ich mitunter Haushaltsartikel und das alles um 99 Cent oder 1,99. Und wenn ich bei auf die Website gehe, ne, dann habe ich natürlich schon einmal einen größeren Warenkorb. Merkt man das jetzt vielleicht schon so in den letzten Wochen und Monate, dass es die Leute vielleicht ein bisschen mehr sparen und dass Nachhaltigkeit natürlich, ja, dass man sich bei Nachhaltigkeit auch nach der Decke strecken muss?
Also ich glaube, man merkt das natürlich insgesamt im Freundeskreis, bei Bekannten, bei sich selber, dass die Leute und dass alle natürlich jetzt gerade vorsichtiger werden. Interessanterweise ist nach wie vor auch bei den ganzen Marktstudien, die wir so beobachten und auch was wir bei uns selber sehen, ich glaube, der gesamte E-Commerce-Bereich schrumpft, wir wachsen. Das Thema Nachhaltigkeit, Gott sei Dank, auch nach wie vor bei den Menschen eine gewisse Wichtigkeit hat. Ja, bei uns ist der Warenkorb größer, aber das liegt meistens daran, um den Vergleich ein bisschen zu schärfen, weil die Leute bei uns natürlich auch viel, ich nenne es jetzt mal Interior-Accessoires mitkaufen. Ne? Also diese Flaschen, die wir natürlich deutlich hochwertiger produzieren, Glasflaschen und sowas, kostet natürlich mehr als eine klassische Plastikputzmittelflasche und oder wenn ich ein Waschmittel kaufe, dann gibt es eine schöne Weißblechbox dazu, einen Holzlöffel und sowas. Also die kaufen sich ja auch viel bewusst Accessoires dazu. Wenn man jetzt rein auf die Chemie geht, also das heißt auf den Inhalt, sind die Produkte sehr, sehr wettbewerbsfähig. Also so ein Tab kriegst du bei uns zum Abo ab 1 Euro. Also das heißt, ein Putzmittel, 1 Euro. Ich glaube, damit sind wir sehr, sehr wettbewerbsfähig. Genauso kriegst du, ich nenne jetzt immer bewusst diese Ab- und Abo-Preise, weil wir dort natürlich den Kunden, die regelmäßig bei uns kaufen, Preisvorteile bieten. Sind immer so zwischen 10 und 20%. Ich glaube, in der Regel 17%. Und dann kriegst du zum Beispiel so ein Spülmittelpulver, einmal nachfüllen für 1,22 Euro. Ich glaube, damit wirst du immer, man wird immer Discounter finden, die günstiger sind. Aber im Grundsatz versuchen wir schon zu sagen, dass Nachhaltigkeit nicht teuer sein soll. Und ich glaube, da sind viele Marken, gerade in diesen, es gibt einen Competitor zum Beispiel, der macht auch Putzmittel-Tabs. Der ist sozusagen auch diese klassische Biomarke. Und die verkaufen einen Tab für, ich glaube, 3 Euro. So, und dann fängt genau das wieder an, dass man sagt so, oh, jetzt muss ich für Nachhaltigkeit wieder so einen Premiumpreis bezahlen, wo wir sagen so, hey, wir versuchen den bewusst für 1 Euro anzubieten, ist deutlich kleiner das Margenprofil. Aber unser Ziel ist es ja sozusagen, ein breiten Teil adressierbar zu machen. Aber die Herausforderung haben wir natürlich im E-Commerce-Bereich, dass wir versuchen müssen, sozusagen geschickt den Warenkorb, wie du gerade genannt hast, zu vergrößern, damit sich natürlich der ganze Aufwand lohnt. Und deswegen gibt es bei uns eigentlich meistens auch so Starter-Sets, größere Pakete, wo sich die Kunden gleich eine ganze Produktfamilie kaufen. Also von Putzmittel über WC-Reiniger, Spülmittel bis hin zu Duschgel etc. Und dadurch lohnt sich dann sozusagen auch der E-Commerce-Kauf wieder. Ja, es ist ein höherer Warenkauf, aber die Nachkäufe sind dann preislich, ehrlich gesagt, sehr, sehr günstig.
Du hast jetzt schon ein paar Mal auch das Wort Investoren erwähnt. Ganz klar, wenn man wächst, nicht, von 2019 bis 2022 von 2 Gründern bis, ich glaube, 150 Mitarbeiter, 160 Mitarbeiter, wenn man Produktentwicklung, Forschung aufbaut, Logistik aufbaut und das alles, das kostet wahnsinnig viel Geld. Wie finanziert sich das Ganze?
Das ist zu Beginn haben wir das alles selbst bezahlt. Ne? Also wir haben eigentlich unser eigenes Geld eingesetzt, wir 3 Gründer, also haben wirklich alles mit unserem eigenen Ersparten finanziert. Und wir haben auch, das ist vielleicht auch ganz interessant, also wir waren auch bis August 2020 selbst finanziert und profitabel. Das heißt, haben dann erst im Sommer 2020 die ersten Investoren an Bord geholt und auch, ich glaube, wir dürfen tatsächlich sagen, reingelassen, weil wir zuvor natürlich sehr, sehr häufig den Investoren abgesagt hatten. Auch so ein bisschen aus der Idee heraus, so wie die bösen Investoren, ja, es gibt ja sozusagen immer diese Wahrnehmung, gerade auch über diese ganzen Hedgefonds und sowas, haben dann aber sehr, sehr tolle Partner gefunden, die sozusagen auch uns mit unserer Unternehmung im Bereich Nachhaltigkeit unterstützen. Und was für uns ein großer Gamechanger in der Ansichtsweise, was Investoren angeht und auch auf die Finanzierung war das Thema, wenn wir angetreten sind, und das sind wir, sozusagen eine nachhaltigere Alternative anzubieten und einen Impact zu haben, dann ist ja sozusagen mit jedem weiteren Tab, den man verkauft oder jedem Pulver, wenn man eine Plastikflasche vermeidet, dann ist es ja eigentlich das Ziel, so viele Plastikflaschen zu vermeiden wie möglich. Ne? So, das heißt also, dieses Thema Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, wenn man die 2 Sachen übereinander legt und skaliert, dann hat man den größten Win-Win. Ja? Das heißt, man kann versuchen, über Investorenkapital schneller zu wachsen, schneller einen positiven Beitrag zu leisten. Und das war dann die Route, die wir dann ab August 2020 eingeschlagen haben. Das heißt, im Sommer 2020 haben wir dann das erste Mal Investoren an Bord geholt, die gerade sozusagen genau dieses Wachstum, Forschung, Entwicklung, Wachstum in Retail und Wachstum international finanzieren.
Woher kommen diese Investoren? Sind das traditionelle Investoren oder Family Offices oder?
Genau, das sind tatsächlich, also in unserem ersten Schritt haben wir ganz viele Business Angels an Bord geholt, weil wir natürlich gesagt haben, wir waren auf der Suche nach Smart Capital, also das heißt Menschen, die das, was wir gerade machen, schon mal gemacht haben oder die sich in Bereichen auskennen. Also es sind ganz viele der bekanntesten Direct-to-Consumer-Brand-Gründer bei uns investiert, weil wir natürlich die geballte Smartness von diesen Menschen irgendwie als Teil der Unternehmung haben wollten. Danach haben wir institutionelle Investoren reingeholt. Der erste war Holzbrink Ventures, also HV Capital, HV Capital heißen die heute. Als zweites kam dann Felix Capital an Bord. Felix ist ein UK-based Investor, die sich vor allem auf das Thema Marken, Consumer-Marken spezialisiert haben, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, weil viele Investoren haben natürlich immer einen gewissen Fokus in ihrer Investitionshypothese und daraus resultiert immer ein gewisses Netzwerk, um wie sie helfen können. Und für uns stand natürlich das Thema Europa-Internationalisierung auf der Agenda. Das heißt, ein Player, der sozusagen auch im europäischen Parkett gut vernetzt ist, uns bei der Internationalisierung helfen kann, sich mit Marken gut auskennt. Jetzt in der letzten Finanzierungsrunde, die wir gerade abgeschlossen haben, ist noch zu die Sofina Group an Bord gekommen. Die haben einen sehr, sehr hohen ESG-Fokus, sowie die der Impact-Fonds der Privatbank Lombard Odier, das ist eine der wenigen B-Corp-zertifizierten Banken, wo wir gesagt haben, da passt das Thema ESG und Sustainability-Fokus und aber auch, was wir natürlich immer gucken, ist, dass die Menschen dahinter gut sind. Also am Ende ist es, auch wenn man sich mal sagt, man holt Kapital, aber eigentlich holt man sich Menschen an Bord, die sitzen nämlich dann in deinem Board, im wahrsten Sinne des Wortes, mit denen muss man gut arbeiten können, mit denen muss man eine Vision teilen. Und genau, und das sind die Finanzierungspartner, mit denen wir jetzt gerade die Prozesse beschreiten, Omnichannel aufzubauen, Internationalisierung aufzubauen, im Produktbereich besser zu werden mit der F&E.
Lieber David, herzlichen Dank in den Einblick mal hinter Evan Robton. Auch da waren sehr spannende Antworten mit dabei. Also ich habe einiges wieder da gelernt und mitgenommen auch. Wie immer zum Abschluss beim Podcast gibt es noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinen Handy? Es müssen nicht immer die meistgenutzten Apps sein.
Also ich habe gerade ganz aktuell eine ganz besondere Lieblings-App, und zwar ist es die App von meinem Oura Ring. Also Oura Ring ist ein Tracker-Ring. Das heißt, man trägt ihn am Finger und der misst sozusagen Temperatur, Herzschlag etc. Warum mache ich das? Es gab eines der Bücher, die mich in letzter Zeit am meisten inspiriert haben, war Matthew Walker, Why We Sleep. Das ist ein Berkeley-Professor, der hat 20 Jahre Schlafforschung auf dem Buckel und hat einfach mal zusammengeschrieben, was die Wissenschaft weiß über Schlaf. Und es ist unglaublich. Also es hat mein ganzes Bewusstsein und Sensibilität für das Thema Schlaf gänzlich neu geprägt, und seitdem bin ich auch deutlich protektionistischer mit dem Schlafen. Jetzt komme ich natürlich aus dem Performance-Marketing, E-Commerce-Bereich. Da gilt immer, was du nicht misst, kannst du nicht optimieren. Und genau das mache ich gerade mit meinem Schlaf. Das heißt, ich halte sehr, sehr, sehr akkurat, messe ich, wie mein Schlaf ist. Habe ich ausreichend Tiefschlaf? Habe ich ausreichend REM-Schlaf? Sind meine Zeiten gut? Etc. Warum? Weil ich glaube, wir alle wollen in unserem Leben ja was Gutes erreichen. Ja? Wir würden ganz gerne irgendwie eine Unternehmung aufbauen. Wir wollen Freunden helfen. Wir wollen. Ich glaube, für all die Sachen, die wir so vorhaben, brauchen wir ja Energie. Und was viele unterschätzen, ist, einer der größten Energiegeber ist einfach guter Schlaf. Ja, wir wissen es alle, wenn wir mal eine tolle Nacht hatten, wie man sich am nächsten Tag fühlt. Ja? Und trotzdem liegen wir ganz oft, schneiden radikal mal hier ein Stündchen ab, dort ein Stündchen ab, liegen nachts im Bett, surfen auf Social Media, Nachrichtenseiten, checken noch E-Mails und kappen uns mehr und mehr und mehr Zeit, ja, was hinten einfach nicht aufgeht. Und dabei will ich noch gar nicht die Gesundheitsaspekte aufzählen. Ja, das ist definitiv gerade so einer meiner Lieblings-Apps, mit der ich mich emotional auch am meisten beschäftige. Und ich hoffe, dass ich damit vielleicht den einen oder anderen inspiriere. Schlaf ist einfach unfassbar wichtig.
Das Buch wandert schon auf meine Bücherliste dann auch, weil das will ich dann auch unbedingt einmal lesen. Wenn wir beim Thema Bücher sind, liest du Bücher in klassischer Form am Kindle oder Hörbuch? Was ist da deine Präferenz?
Fast immer Hörbuch, tatsächlich. Also mir fehlt im Moment leider die ruhige Zeit, die Bücher wirklich sozusagen in der Hand zu haben, zu lesen, weil ich die meisten Lesezeiten, und damit meine ich Zeiten, wo ich sozusagen noch Inhalte, die mich interessieren, konsumieren kann, sind dann einfach unter der Dusche, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport, bei Transferfahrten und sowas. Und die Kopfhörer, die ich hier gerade auf habe, die sind schon fast festgewachsen. Da kommen dann die Bücher sozusagen auditiv zu mir.
Wenn du von mir jetzt 5.000 Euro bekämst, entweder zu investieren in Lufthansa oder in Airbnb, wo würdest du diese 5.000 Euro investieren?
Wow, okay, darüber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Beides nicht unbedingt nachhaltig, nicht? Also wenn man mal so sehen will, nicht? Weil ich muss reisen, nicht? Also und auch bei Airbnb-Angeboten fliege ich vielfach hin.
Ja, also das ist richtig. Jetzt ist die Frage, was sozusagen so das Ziel ist von diesen 5.000 Euro, ne? Ob das jetzt Gewinnmaximierung ist oder ob ich sozusagen etwas, was meine Überzeugung sozusagen unterstützen möchte mit dem Kapitalfluss. Bei der Überzeugung hast du gerade selber schon aufgezeigt, da steckst du bei beiden so ein bisschen in der Zwickmühle. Wenn du sagst, du möchtest das Geld irgendwie bestmöglich nachhaltig allokieren, dann könnte man trotzdem noch sagen, dass wahrscheinlich mit Airbnb, ich glaube, es gibt ja auch noch nachhaltigere Formen zu reisen, dadurch ermöglicht werden. Ich glaube, man müsste sich da auch mal die CO2-Bilanz aus der Hotelindustrie vielleicht mal angucken, ob tatsächlich ein dezentrales Unterkunftssystem, logisch, und da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber vielleicht sinnvoller sein könnte. Deswegen, wenn ich sozusagen Ausschlussverfahren der Überzeugung machen würde, wäre wahrscheinlich Airbnb. Von der Rentabilität hängt es sehr, sehr stark davon ab, wie sich sozusagen Airbnb und die ganze Makrosituation in Zukunft entwickelt. Was ich damit meine, ist, grundsätzlich glaube ich, dass sie als Plattform das größere Wertschöpfungspotenzial haben, weil sie ja einfach sozusagen Plattformmonopol sind und ein ganz großes Problem lösen. Und das heißt, dann würde ich tendenziell darin investieren. Was ich aber im Moment auch viel beobachte, ist, dass es in ganz vielen Orten Reglementierungen gibt, die Airbnb verbieten. Ne? Also sozusagen, ich glaube, in Berlin und auch in München, da gibt es ganz viele Verbote aufgrund von Wohnungsmangel. Ich glaube, in vielen Urlaubshistorien gibt es ganz viel auch, um die Unterkunftsbetreiber zu schützen. Da müsste man vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn das Risiko dahingehend zu groß ist, glaube ich, wäre es dann wieder, wenn ich jetzt aus einer wirtschaftlichen Perspektive denke, Lufthansa. Ansonsten, glaube ich, wäre tendenziell meine Präferenz bei Airbnb.
Lieber David, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke dir, Harald. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das angenehme Gespräch.
Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung, kurzen Kommentar dazu. Ansonsten hören wir uns wieder die nächsten Tage dann wiederum mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.